Ich bete. Vielen Dank, Jesus, dass das dein Anliegen ist, dass du uns Frieden schenken möchtest. Und du siehst, wo wir herkommen und wie es in unserem Leben aussieht, wie viel Chaos und Durcheinander ist, wie viele Fragen uns quälen und belasten und umtreiben. Wir danken dir für diesen Gottesdienst und beten jetzt, dass du uns tröstest und dass du uns ermutigst und dass du uns herausforderst. Rede du, Jesus. Amen. Krise, Krieg und Jesus, was sagen eigentlich die Christen jetzt? Die hat schon die Latte hochgelegt. Es ist die Frage, was ist denn eigentlich angesichts dieser ganzen Dinge jetzt mit unserem Glaube? Es gibt ja eine ganze Menge Dinge, die uns beschäftigen in unserem Leben. Also gerade Corona spielt natürlich eine ganz große Rolle, weil man muss ja sagen, ja, auf der einen Seite ist da der Glaube, aber es ist ja trotzdem ist ja da Corona. Und fühlt sich vielleicht befreiend an, heute Morgen hier ohne Maske zu sitzen. Für manche fühlt es sich vielleicht auch ganz komisch an, hier heute Morgen ohne Maske zu sitzen. Es ist noch nicht vorbei. Wir wissen nicht, wo es hingeht in dieser Welt. Und jeder von uns hat auf unterschiedliche Art und Weise in den letzten Wochen, Monaten, Jahren miterlebt, wie krass sich unser Leben verändert hat, was Corona mit uns und unserem Leben gemacht hat. Dann haben wir gedacht, naja, Corona, wir haben manche Dinge schon durchstanden. Es gibt aber eben aktuell, Thomas, du musst, glaube ich, die Folien übernehmen. Es gibt eben neben Corona dann jetzt die große Frage, wie ist das eigentlich mit dem Krieg, in dem wir leben oder den wir erleben in dieser Welt? Erst hatten wir irgendwie das Gefühl, ja, wir haben jetzt Corona, wir haben uns irgendwie auch dran gewöhnt und so. Und jetzt kommt dieser Krieg und stellt plötzlich alles Mögliche in Frage, was wir gerade politisch uns in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben. Sätze, die wir ganz klar formuliert hatten, wo wir gesagt haben, natürlich, also es muss immer einen Weg des Friedens geben und ja, es geht mit Diplomatie und es geht mit Handel und mit Wirtschaft. Wir finden Antworten und plötzlich sind diese Antworten alle in Frage gestellt und wir erleiden in unserer Nation und wir erleiden in dieser Welt einen Krieg, auf den wir keine Antworten haben. Und wir sehen das Leid und wir stehen fassungslos daneben und denken, ja, wir glauben doch, aber trotzdem ist da Krieg. Und es gibt noch eine ganze Menge andere Dinge, das sind jetzt ja die Dinge, die es in die Nachrichten schaffen. Es gibt alle möglichen Sorgen in unserem Leben, die sich tatsächlich auch auftürmen und wo wir nicht wissen, wo wir hin und her gerissen sind. Dinge, die an uns zerren, Dinge, wo wir keine Antworten darauf haben, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Manche Sorge ist vielleicht in unserem Leben, vielleicht in deinem Leben, wo du sagst, das ist total, also ja, Krieg und ja, Corona, aber diese Sorge, diese Angst, weil da eine Krankheit ist, weil ich diese Diagnose habe, weil da ein Mensch gestorben ist. Das stürzt mich in Krisen, bei denen ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja, ich glaube, aber trotzdem ist da das, was mein Leben in Beschlag nimmt. Wo ich nicht weiß, wie ich weitergehen soll. Der Atheismus sagt, ja, da ist ja ganz klar, es kann gar keinen Gott geben. Eine ganz große Sache noch, die in all dem irgendwie untergeht, die ganze Frage nach dem Klima. Also die Kinder sind jetzt rausgegangen, ja, aber für diese Generation, die hier saß, ist das am Horizont eine gigantische Frage. In welcher Welt werden wir leben? Der März, der gerade hinter uns liegt, der wärmste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Was bedeutet das? Und es ist am Horizont absehbar, das wird plötzlich was miteinander zu tun haben. Wir werden aufgrund des Klimas Kriege haben. Wie können wir mit all dem umgehen? Glaube, trotzdem all das. Was sagen die Christen jetzt? Das Erste, was es zu sagen gilt angesichts der Krisen und angesichts der Herausforderungen, in denen wir leben, von Gott her, das Erste, was wir als Christen zu sagen haben, ist, wir haben keine Antwort. Wir haben keine Antwort, die sich irgendwie in einem Satz kurz ausdrückt, in der wir sagen können, ja, das ist doch alles ganz klar, weil wir haben keine Antwort, die den persönlichen Krisen und diesen weltweiten Krisen irgendwie mal ganz kurz gerecht wird. Wir können nicht einfach mal kurz erklären, warum Gott das zulässt. Ich bin immer ganz skeptisch, wenn Christen sich hinstellen und mal ganz kurz liefern und ganz kurz jemandem beibringen wollen, ja, also deine Krankheit, aber Gott. Das Erste, was wir ehrlich zu sagen haben, ist, wir können Gott nicht verstehen. Wir haben das gerade gesungen in diesem Lied. Gott ist größer als das. Ich kann dich nicht begreifen. Wir können das nachlesen in der Bibel. Ich habe zwei Bibelverse mitgebracht. Der eine aus Jesaja, da steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken. Und meine Wege höher als eure Wege. Das gilt es erstmal zur Kenntnis zu nehmen, dass wir Gott nicht erklären können, dass wir ihn nicht in eine kleine Box reinpacken können und sagen, so ist Gott. Und deshalb ist ganz klar, deshalb passiert das alles. Es gibt einen anderen Vers, den ich euch noch mitgebracht habe. Da heißt es, ich, der hohe und erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe im Heiligtum. Gott ist eine andere Liga. Und wir können nicht uns als Menschen hinstellen und sagen, ja, das ist ja alles völlig ganz klar, ist ja ganz logisch, wie Gott handelt. Wenn Gott logisch wäre, wenn Gott erklärbar wäre mit unserem Kopf, dann wäre er nicht Gott. Wir können ihn nicht begreifen, wir können es nicht fertig erklären. Also das Erste, wo ich drum werben möchte und was ich uns als Christen besonders sagen möchte, ist, was wir zu diesem Thema zu sagen haben, wir haben keine Antwort. Lasst uns keine fixen, schnellen Sätze antworten auf diese Frage. Gott, warum lässt du das zu? Wir haben keine Antwort. Und trotzdem müssen wir ja irgendwie damit umgehen. Was machen wir damit? Ich will euch hinweisen auf dieses Wort trotzdem. Das hat eine ganz große Macht. Man kann es gut nachvollziehen, wenn ich sage zum Beispiel, meine Woche war eine Katastrophe. Trotzdem, Dienstag war großartig. Ich kann aber auch sagen, Dienstag war großartig. Trotzdem, meine Woche war eine große Katastrophe. Zwei gleiche Sätze mit einem Unterschied. Einmal steht der eine nach dem Trotzdem und einmal steht der andere nach dem Trotzdem. Die entscheidende Frage ist in unserer deutschen Sprache, was ist das, was nach dem Trotzdem steht? Ich will heute Morgen bei dieser Frage, wie wir jetzt mit Krieg und Krisen und mit unserem Glauben und mit Jesus umgehen, mit euch darüber sprechen, wie das eigentlich mit diesem Trotzdem ist. Meine tiefe Überzeugung ist, dass wir als Christen etwas zu sagen haben, dass wir als Christen leben können, weil ja, es gibt Krisen und Krieg und Klima und Corona und Sorgen, aber wir haben einen trotzdem Glaube. Der Glaube ist es, der nach dem Trotzdem steht. Trotzen, das heißt im Deutschen, wenn man das mal liest, was trotzen bedeutet, trotzen heißt, den Umständen den Gehorsam zu verweigern. Wenn jemand trotzig ist, dann verweigert er den Umständen den Gehorsam. Alle Eltern und alle Großeltern haben gerade ihre Enkel und Kinder vor Augen. Ja. Trotzen heißt den Umständen den Gehorsam verweigern. Wir glauben trotzdem. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt einfach nur so ein psychologisches Ding, Kai, dass ich mir jetzt einrede, ja, ich glaube trotzdem, ist das jetzt vielleicht einfach nur so eine sprachliche Sache, ich muss es halt umstellen? Warum spreche ich vom Trotzdemglauben? Der Trotzdemglaube hat damit zu tun. Mit dem Kreuz. Denn am Kreuz sagt Jesus trotzdem. Das ist das, was am Kreuz passiert. Am Kreuz sagt Jesus, ja, ihr Menschen, ihr wollt mich raushalten aus dieser Welt. Ja, ihr wollt mit mir nichts zu tun haben. Aber trotzdem liebe ich weiter. Trotzdem halte ich durch. Trotzdem komme ich wieder. Trotzdem stehe ich zu euch. Wenn wir etwas lernen wollen darüber, wenn wir etwas verstehen wollen darüber, wie Gott ist, dann müssen wir auf das Kreuz schauen. Und wenn wir etwas verstehen wollen darüber, wie Gott mit all dem umgeht, dann müssen wir aufs Kreuz schauen. Und das Kreuz sagt trotzdem. Trotzdem stehe ich zu euch. Trotzdem bleibe ich bei euch. Trotzdem gebe ich die Gemeinschaft zu euch Menschen nicht auf. Warum können wir trotzdem glauben? Weil wir am Kreuz etwas sehen, und zwar, dass Gott leidet. Gott leidet. Gott leidet mit. In der Krise, in den Sorgen, in dem, was uns in unserem Leben umtreibt, in dem, wo wir keine Antworten haben, dürfen wir wissen, Gott leidet mit. Dieser eine Satz, den ich vorhin aus dem Alten Testament hatte, ich, der Hohe, der Erhabene, der, ich wohne im Himmel und im Heiligtum, der geht noch weiter. Der geht weiter und da heißt es dann, ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Das ist das Wesen Gottes. Das ist das Wesen Gottes, dass es sagt, ja, ich bin der Große, ich bin der Heilige, ich bin der, den ihr nicht verstehen könnt, ich bin der, der über allem steht und gleichzeitig bin ich der, der ganz nah bei euch ist, der euch nicht alleine lässt, der durchhält. Es gibt für mich eine großartige, es gibt ganz viele großartige Geschichten, es gibt eine großartige Geschichte von Jesus, in der das für mich so ganz krass auf den Punkt kommt. Die steht in Lukas 7, ich will nur einen kurzen Satz daraus lesen. Da kommt Jesus zu einer Beerdigung dazu. In tiefes persönliches Leid. Vielleicht ist das gerade dein persönliches Leid. Nicht Corona, sondern dein persönliches Leid, dass du gerade um einen Menschen trauerst. Oder um einen Menschen ringst, weil du nicht weißt, wie lange er noch leben wird. Jesus kommt zu einer Beerdigung dazu. Und dann steht da, als er seine Mutter sah, also sein junger Mann ist gestorben, und als er seine Mutter sah, jammerte sie ihn. Und das Wort, was da im Griechischen steht, bei jammern, da steht das Wort für Eingeweide. Also wenn man das wörtlich übersetzen würde, müsste da stehen, es eingeweidete ihm. Im Deutschen würde man vielleicht sagen, als Jesus dieses Leid sah, dieses Leid dieser Frau sah, da drehte ihm sich der Magen um. Das ging ihm an die Nieren. Jesus begegnet dem Leid, Jesus sieht das Leid und es lässt ihn nicht kalt, sondern Jesus leidet mit. Es jammert ihn. Er leidet mit. Und das wird deutlich am Kreuz. Und das ist eine wesentliche Antwort für mich in all diesen Fragen. Wie können wir Gott verstehen, indem wir aufs Kreuz schauen? Aber die Frage ist ja, ja, Gott leidet mit mir mit, dann sehe ich aber die großen Krisen, dann sehe ich die großen Kriege, dann sehe ich das ganze Unrecht in dieser Welt. Wie geht Gott denn jetzt damit um? Den zweiten Satz, den ich heute Morgen mit euch teilen möchte, neben dem, dass Gott mitleidet, ist dieser: Gott ist der, der richtet. Gott wird kommen und richten. Das ist im Jahr 2022 in Deutschland jetzt nicht so ein besonders attraktiver Gedanke, nicht so besonders populär, wenn man das sagt: Gott richtet. Ich habe das von meinen syrischen Freunden gelernt, die aus dem Krieg in Syrien geflohen sind, dass sie mir gesagt haben: Kai, wir verstehen nicht, wie ihr Deutschen das einfach so unter den Tisch fallen lassen könnt, dass Gott richtet. Das ist doch total großartig, dass Gott richtet. Mein Land wird zerstört, hat mein Freund zu mir gesagt. Mein Land wird zerstört und in meinem Land passiert so viel Unrecht. Und ich weiß, dieses Unrecht wird auf dieser Welt nicht gesühnt werden. Liebe Geschwister aus der Ukraine, ihr seid genau in dieser Situation, ihr seid genau in dieser Lage. Es passiert so viel Leid, es passiert so viel Unrecht. Und wir wissen, es wird nicht alles Leid und alles Unrecht auf dieser Welt gesühnt werden. Und mein syrischer Freund hat gesagt: Kai, das ist das, was mich bei Gott hält. Dass er einmal richten wird, dass er versprochen hat, eines Tages wird es eine Gerechtigkeit geben. Eine Gerechtigkeit, die nicht von dieser Welt ist. Über Jesus lesen wir Apostelgeschichte 17, habe ich euch mitgebracht. Da sagt: Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Jesus wird diese Welt gerecht richten. Ist auch interessant, sogar die Muslime glauben, dass der, der eines Tages die Welt richten wird, Jesus ist. Jesus richtet diese Welt. Das ist eine großartige, gute Nachricht. Wir denken ganz oft: Oh, lass uns lieber nicht von Gericht reden. Das ist nicht gut. Da kriegen die Leute Angst. Ich habe die letzten 10 Jahre in Baden gelebt und da habe ich gelernt, dass Richten etwas total Positives ist. Da wird nämlich alles gerichtet. Wir richten den Raum, wir richten die Stühle, wir richten das Buffet, ja, und alles gerichtet. Und da habe ich kapiert, da habe ich verstanden, was Richten bedeutet. Richten heißt, es wird etwas gerade gemacht. Etwas, was schief war, wird wieder gerichtet, wird ausgerichtet. Das ist das, was im Gericht passiert, im Gericht Gottes. Es wird etwas gerade gemacht. Die Täter werden zurechtgebracht und die Opfer werden in ihr Recht gesetzt. Was haben wir zu sagen? Was haben wir zu sagen angesichts dessen, was passiert in dieser Welt? Dass wir vertrauen auf einen Gott, der versprochen hat, dass er wiederkommt und dass er richtet. Und ein drittes will ich sagen. Nicht einmal irgendwann Gott richtet, sondern schon heute. Gott handelt. Gott handelt durch uns. Was haben wir zu sagen angesichts von den Krisen in dieser Welt? Wie können wir trotzdem Glaube leben? Indem wir den Umständen den Gehorsam verweigern. Die Umstände in dieser Welt, sie fordern Härte und Resignation, sie fordern Verzweiflung. Hey, man kann doch nur verzweifeln angesichts dieser Dinge. Was macht Jesus? Jesus sagt: Siehe, so wie mich mein Vater gesendet hat, so sende ich euch. Ich sende euch hinaus in diese Welt. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und jetzt handelt in dieser Welt. Lebt trotzdem Glaube. Setzt dem Hass die Liebe entgegen. Setz der Verzweiflung die Hoffnung entgegen. Setz der Angst den Mut entgegen. Das ist es, wozu wir berufen sind. Das ist das, was wir als Christen leben können. Warum? Nicht, weil wir uns mal ein bisschen zusammenreißen und uns irgendwie einreden, ja, wir müssen doch jetzt aber mal mutig sein. Nein. Warum können wir das leben? Warum können wir hinausgehen in diese Welt? Weil da Jesus ist. Der sagt, ich traue euch das zu. Ich bin in euch. Ich lebe in euch. Ihr seid berufen, Leben zu teilen. Ihr seid berufen, Hoffnung hinauszubringen in diese Welt. Ihr seid dazu berufen, eure Häuser zu öffnen. Ihr seid berufen, dazu euer Geld zu geben. Ihr seid berufen, den Unterschied zu machen. Ich handle durch euch. Ich denke an eine Schwester in Cherson, mit der wir telefoniert haben vor ein paar Tagen, die gesagt hat, wir als Studenten, als christliche Studenten, wir haben entschieden, wir bleiben hier. Das ist unser Platz. Noch könnten wir fliehen, aber wir bleiben hier. Wir glauben, dass Gott handelt durch uns in dieser Stadt. Und wir wissen, dass unser Glaube größer ist als der Tod, dem wir vielleicht entgegengehen. Weil wir glauben an den, der den Tod besiegt hat. Ich denke an eine Studierende von uns, die vor 2 Jahren im Johanneum ihre Ausbildung abgeschlossen hat, die Ukrainerin ist. Und die sich gefragt hat, soll ich zurückgehen in meine Heimat? Soll ich da den Unterschied machen? Soll ich da jetzt helfen? Und die jetzt hier in Deutschland arbeitet, unter den vielen ukrainischen Geschwistern und unter den vielen Ukrainern, die Jesus noch nicht kennen. Unter den Männern und Frauen, um ihnen zu erzählen davon, dass Jesus lebt und dass Jesus da ist in dieser Krise. Auch wenn wir keine fertige Antwort haben, auch wenn wir keine schnellen Möglichkeiten und Lösungen haben. Nein, aber wir glauben an den, der den Tod besiegt hat. Ihm sprechen wir unser Vertrauen aus. Und deshalb bin ich mit Jesus unterwegs. Und deshalb bin ich heute Morgen hier, weil ich dafür werben möchte. Angesichts dieser ganzen Dinge, die in unserem Leben sind, trotzdem zu glauben. Und zu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Du bist größer, als ich mir das denken kann. Aber ich will trotzdem glauben. Ich will dir vertrauen, auch wenn ich dich nicht verstehen kann. Ich glaube, dass Gott da ist, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Denn das ist ja das Verrückte. Der Atheismus hat auch keine Antwort auf die Frage nach dem Leid. Gott, ich will dir vertrauen, auch wenn ich dich nicht verstehe. Ich will bei dir bleiben. Und wir sind berufen als Gemeinde, als Schwestern und Brüder, füreinander zu glauben. Für die Zeiten, in denen wir nicht glauben können. Einer Schwester, einem Bruder zu sagen, ich weiß, du kannst gerade nicht glauben. Ich glaube für dich mit. Ich weiß, du kannst gerade nicht beten. Ich bete für dich mit. Wenn ihr also die Menschen in eurem Umfeld habt, von denen ihr wisst, dass sie gerade mit den Bergen in ihrem Leben nicht zurechtkommen, dann geht zu ihnen und sagt, ich bete für dich mit. Lasst uns in diesen Tagen und Wochen und Monaten besonders mitbeten und mitglauben für unsere ukrainischen Geschwister. Da, wo sie nicht glauben können. Und lasst uns lernen davon, von denen, die trotzdem glauben und trotzdem durchhalten und sagen, ja, trotz all dem, ich will bei Jesus bleiben. Ich bin tief davon überzeugt, dass das einen Unterschied macht in unserer Welt. Dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Weil Jesus in uns lebt. Und weil er uns durchträgt. Wenn wir nicht mehr glauben können, wenn wir nicht mehr beten können, dann fehlen uns oft Worte. Und wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Es gibt ein Gebet von Jesus, was viele Menschen auf dieser Welt auswendig gelernt haben irgendwann. Vater unser im Himmel. geheiligt werde dein Name. Wenn ich keine Worte mehr habe, dann will ich diese Worte sagen. Und wir singen diese Worte jetzt in einem Lied. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr gebetet. Dann bete vielleicht jetzt während dieses Liedes diese Worte. Vielleicht hast du Geschwister vor Augen, die gerade nicht glauben und nicht beten können. Dann bete stellvertretend für sie. Glaube stellvertretend für sie. Vater unser im Himmel. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, dann weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Mhm.